Hallo, ich bin Heidrun Lieb, schön, dass du dabei bist. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega um den schwierigen Weg, eine sportliche Profikarriere anzustreben. Das betrifft die Kinder genauso wie ihre Eltern. Ein neues Projekt der Evangelischen Landeskirche in Württemberg soll dabei helfen. Wie können Schule oder Ausbildung mit dem Spitzensport vereinbart werden? Und was ist, wenn die Karriere als Profisportler doch scheitert? Darüber spreche ich jetzt mit dem Präsidenten des Württembergischen Landessportbundes, Andreas Felchler, und der Langstreckenläuferin Alina Reh. Herzlich willkommen.
Herr Felchler, bei den Olympischen Spielen in Paris, da haben die deutschen Sportler insgesamt 33 Medaillen gewonnen. Und danach wurde ja vielfach diskutiert, wie schlecht es ist. Warum?
Also jede einzelne dieser Leistungen ist toll. Und die diese erbracht haben, sind auch nach wie vor absolute Leistungsbringer im wahrsten Sinne des Wortes und Vorbilder für unsere Gesellschaft. Das Problem, das wir haben, das ist, dass diese Leistungsbringer insgesamt zumindest im Trend nach weniger werden. Gar nicht nur im Sport, sondern eigentlich in der gesamten Gesellschaft. Es gibt ja immer mehr Menschen, die über 4-Tage-Woche und über Tagsarbeit und so nachdenken. Es gibt, glaube ich, schon den Trend, sich ein Stück weit aus der Eigenverantwortung zu verabschieden. Umso wichtiger sind dann eben tatsächlich auch solche Vorbilder im Sport. Aber wenn sie halt in der Gesellschaft insgesamt dünner werden, werden sie auch im Spitzensport dünner. Also das heißt, die Leute, die bei uns im Spitzensport sind, sind top. Aber die Breite, die man braucht, um die Spitze entsprechend stark zu machen, die wird kleiner.
Warum ist gerade Profisport in Deutschland so schwierig?
Also ich würde mal so sagen, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht darauf verlassen oder darauf einlassen, Spitzensport, so wie er in China oder in Russland oder wo auch immer betrieben wird, zum Vorbild zu machen. Weil das darf nicht passieren. Wenn sich ein System sozusagen zu definieren versucht über sportliche Leistung, dann geht irgendwas schief. Andererseits ist es aber so, dass wir auch in der freien, der westlichen oder muss gar nicht westlichen Welt sagen, dass wir Beispiele haben dafür, in denen die Sportförderung ein anderes Gewicht hat als bei uns. Das alte Beispiel sind die Vereinigten Staaten von Amerika, ganz anderes Sportsystem, aber letztendlich im Ergebnis viel, viel effektiver. Aber auch Nationen wie Frankreich oder andere europäische investieren letztendlich mehr. Also erstens geht es natürlich um Geld. Es geht aber nicht nur um Geld. Es geht tatsächlich auch um Trainings- und Begleitungs- und Betreuungssysteme, die wirklich auf die Sportler möglichst individuell zugeschnitten sind. Und da haben wir in Deutschland gerade jetzt zurzeit einen beinahe unsäglichen Diskurs, ob das jetzt eigentlich mehr zentralisiert oder nicht zentralisiert werden soll. Ich bin eindeutig gegen die Zentralisierung, weil sie letztendlich Steuerung von oben bedeutet. Und das hilft dann der Sportlerin, dem Sportler vor Ort, bei weitem nicht so, wie sich das manche vorstellen. Und was dann vielleicht noch dazu kommt, das ist, dass wir vielleicht stärker als fast jedes andere Land, auch in Europa, obwohl wir Fußballnationen ohne Ende haben, in Italien, in Spanien, auf den Fußball fixiert sind. Letztendlich auch in der Wahrnehmung, in der medialen Wahrnehmung und damit auch in der Wahrnehmung potenzieller Sponsoren. Also wenn es dann tatsächlich eben auch um die Versorgung von Spitzensportlern geht, ist Deutschland schon sehr, sehr stark auf Fußball fixiert. Und das heißt, wenn Sie es im deutschen Sport, in einer anderen Sportart nicht schaffen, wirklich in die absolute Topspitze zu geraten, und das geht eigentlich auch nur in einigen wenigen Sportarten, dann wissen Sie, dass Sie 10, 15 Jahre haben und dann aber bei Null sind. Und das ist ein Problem.
Sie sehen einen großen Unterschied zwischen Fußball und eben allen anderen Sportarten. Frau Reh, wie empfinden Sie denn den Druck als Leistungssportlerin, Profisportlerin?
Ja, ich bin ja Leichtathletin und ja klar, Druck spielt immer eine Rolle irgendwie. Also man hat schon einen gewissen Leistungsdruck, der halt da ist. Das kommt auch daher, dass Leichtathletik einfach so global ist. Also macht eigentlich jede Nation auf der ganzen Welt. Und dadurch sind die Anforderungen halt extrem hoch, die man bringen muss, um zu Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften zu kommen. Und man wird halt teilweise dann nur gefördert, wenn man bei den Ereignissen teilgenommen hat. Beziehungsweise es reicht ja teilweise gar nicht mehr die Teilnahme. Es wird schon eine Top 8, Top 12 Platzierung erwartet, damit man noch weiter gefördert wird. Aber ja, es A und O ist einfach der Spaß, der an allererster Stelle stehen muss. Und ich sage immer, wenn der Spaß passt und die Leidenschaft und das Umfeld, dann kann man auch Leistung bringen. Und dann muss man, auch wenn der Druck irgendwie immer präsent ist, dann muss man irgendwie in den Hinterkopf bringen und an zweite Stelle stellen, weil sonst wird man einfach nicht erfolgreich.
Mhm. Bei Ihnen kann man schon sagen, Sie wollen einfach laufen. So, das kommt ne, so als Leidenschaft bei Ihnen innen raus.
Ja, das habe ich jetzt auch noch mal mehr bemerkt durch die lange Verletzungszeit, die ich jetzt hatte. Jetzt durfte ich 5 Monate gar nicht laufen. Zuvor war es auch ziemlich holprig bei mir, aber gerade die 5 Monate, ich dachte, vielleicht wird es mal ein bisschen besser, dass es nicht jeder Jogger, der an mir da vorbeilief, dass ich da so ein wehmütiges Gefühl bekomme. Aber das war einfach nicht so. Also ich dachte immer, oh Mann, warum darf der laufen und ich nicht? Ich habe so einen ja, extrem Bewegungsdrang, aber auch intrinsische Motivation, einfach ja, laufen zu dürfen. Und bin auch ein bisschen weggekommen von dem absoluten Leistungsgedanken. Ich sage, wenn es klappt mit Los Angeles in 4 Jahren, wäre das mega cool. Und wenn nicht, dann bin ich immer noch wertvoll, bin ich immer noch ein wertvoller Mensch, eine liebenswerte Person. Und dessen muss man sich immer wieder bewusst werden, wenn man ja, wie schon gesagt, immer an den Zeiten oder an den Werten gemessen wird und denkt, wenn ich jetzt nicht so schnell laufe, dann bin ich nichts mehr wert. Aber das ist nicht so.
Es hört sich aber nach viel Arbeit an, diese Erkenntnisse.
Ja, jetzt bin ich auch schon 27, also das kommt auch nicht von heute auf gleich. Das ist ein extrem langer Prozess, den man da durchmachen muss. Und wenn man durch so ein Leistungssystem geht, also bei mir fing's damals im F-Kader an. Das heißt, man kam auch nur in F-Kader, wenn man bestimmte Leistung erbracht hat. Und so ist man halt, wurde man immer an Leistung gemessen. Mhm. Und wenn man so groß wird, dann baut man sich ein eigenes Wertesystem auf. Und wenn man dann irgendwie verletzt ist oder es nicht so läuft, dann bröckelt das System. Mhm. Und sich dann irgendwie bewusst zu machen, ja, ich bin auch was wert, wenn ich nicht schnell renne. Ja, das ist einfach ein Prozess, ja.
Sie haben gerade von Ihrer Verletzung gesprochen. Sie konnten nicht an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen. Wie schlimm war das für Sie?
Ja, es war schon extrem, dann der Fernseher anschalten zu müssen oder dürfen und dann zu sehen, wie andere da laufen. Auf der anderen Seite dachte ich mir immer, ich mache den Sport, weil ich gern laufe und da möchte ich wieder zurück. Und ich bin mir sicher, dass ich damit erfolgreicher werden kann, weil ich jetzt die Leidenszeit durchgestanden habe, weil ich viele Dinge für mich oder weil mir viele Dinge klar geworden sind. Und irgendwie hat sich das dann während der Olympischen Spiele auch so ein bisschen in meinem Kopf verankert, dass ich einfach wieder rennen möchte. Und wenn ich dann an der Linie stehe, ist gut. Und wenn nicht, dann laufe ich einfach über die Schwäbische Alb. Punkt.
Was ist Ihnen klar geworden?
Ich kenne ja auch viele Läuferinnen und Läufer persönlich. Und man sieht das ja dann auch, was für eine Anspannung die da haben, wie die auf den Tag X hintrainieren und wie enttäuscht manche auch sind, wenn es an dem Tag X halt einfach nicht aufgeht und wie dann für viele auch eine Welt zusammenbricht. Und der Grat ist so schmal oder ich sag mal, das Risiko zu scheitern ist größer als zu gewinnen. Und dessen muss man sich auch bewusst machen. Also es wird am Ende nur über den Olympiasieger geredet oder vielleicht nur über Silber und Bronze. Und was danach passiert, ist medial uninteressant. Aber dass man für sich selber weiß, ey, wenn ich da dabei war, das war richtig, das ist ein Riesenerfolg. Also da stehen halt die besten 27 Läuferinnen aus der ganzen Welt und ich darf eine davon sein. Und wenn man dann einfach auch mal durch die ganzen Ortschaften nur auf der Schwäbischen Alb fährt und denkt, boah, hier rennt niemand so schnell wie ich, dann das ist irgendwie dann, ja, macht man sich das, wird es einem klarer, ja.
Das hört sich nach einem großen psychischen Druck an, was Frau Reh jetzt gerade geschildert hat. Beobachten Sie das auch bei den Profisportlern?
Ich muss sagen, bei mir aus der Distanz, weil ich natürlich als Dachverbandspräsident jetzt nicht so unmittelbar im Trainingsgeschehen bin, aber insgesamt, und ich war früher auch mal Trainer, bin auch auf einem ganz anderen Niveau, gibt es den natürlich. Also das ist die Kehrseite der Medaille einer Gesellschaft, die im Prinzip Leistung braucht, um erfolgreich zu sein. Das heißt aber natürlich, der sich diesem Leistungssystem unterwirft oder nicht nur unterwirft, sondern ganz bewusst Teil des Systems ist, dem wird im gleichen Moment klar, dass es da Drücke gibt, dass es Einflüsse von außen gibt. Das ist ja im Wirtschaftsleben, im Berufsleben kein Haar anders. Ja? Und insofern passiert das natürlich auch im Sport. unterschiedlichster Natur. Das sind wirklich Einflüsse, die vom Verband kommen. Der Verband investiert in seine Sportler sozusagen und will dann quasi auch irgendeinen Benefit, um es mal wirtschaftlich auszudrücken. Druck kommt, ob man will oder nicht, von den Trainern. Obwohl das natürlich, wenn es normal läuft, die besten Kumpels, die Ersatzväter und Mütter sein müssen. Aber sie sind natürlich auch angetreten, um Leistung zu produzieren, Erfolge vorweisen zu können. Den Druck gibt man weiter an seine Athleten. Und dann, und das führt dann ein Stück weit auch zu dem Thema, das wir ja besprechen wollen mit dem neuen Projekt, gibt es natürlich auch Druck, der aus dem familiären Umfeld kommt.
Dann starten wir doch mal bei der Familie. So, jetzt stellt sich ja meistens schon im Kindesalter heraus, dass da Talent da ist, sportliches Talent. Welche Fragen haben denn die Eltern in so einem Moment?
Also am Anfang, das ist fast überall der Einstieg, sind es noch ganz undifferenzierte Eindrücke zweierlei Natur. Der eine ist, und der ist wahrscheinlich sogar der maßgebliche: Oh Gott, was passiert da jetzt mit meinem Kind? Ich hatte eigentlich geplant oder gedacht, dass dieses Kind eine schöne, ordentliche Schullaufbahn durchläuft, dass daneben meinetwegen noch ein Musikinstrument gelernt werden kann oder dass man eben tatsächlich auch noch in irgendwelche anderen sozialen Systeme eingebunden ist. Und jetzt kommt da dieser Sport und vereinnahmt sozusagen mein Kind. Es gibt aber natürlich auch relativ früh schon mega Stolz. Also diesen Ansatz, wow, mein Kind ist vielleicht mal eins, das am schnellsten über die Schwäbische Alb läuft. Ja? Also das ist vom Prinzip beides völlig in Ordnung. Und dann muss man aber halt tierisch aufpassen. Das ist natürlich nicht zuletzt eine Aufgabe des umgebenden Vereinsumfelds, der Trainer, dass da nicht irgendwas völlig übers Ziel hinausschießt.
Jetzt ist ja so, wenn man anfängt, dieses Kind zu fördern und so weiter, das hat ja riesige Einflüsse auf das ganze Familiensystem. Was ist denn, wenn nach einigen Jahren sich dann rausstellt, dass es halt doch nicht reicht für die Profikarriere? Wie geht's den Eltern dann? Wie geht's den Kindern dann? Wie geht's dann weiter?
Also erstens ist schon mal das Hineinfinden und das Drinsein eine große Herausforderung. Und zwar gar nicht nur in Anführungszeichen für das talentierte Kind und seine Eltern, sondern tatsächlich auch für, so es die gibt, Geschwister. Weil es natürlich auch ruckzuck passieren kann, dass irgendwie unterschiedliche Beziehungen aufgebaut werden, dass der Karriere des Kindes unheimlich viel geopfert wird, ja, im gesamten Familienbezug. Und in dem Maße, in dem das passiert und sich eine Familie auf dieses neue Leben einstellt, ist es natürlich doppelt schwer zu realisieren, wenn es aufhört. Vor allem, wenn es vorzeitig aufhört. Also der Ausstieg aus einer spitzensportlichen Karriere, vor allem dann, wenn es eben nicht, übrigens nicht mit 27, sondern vielleicht einmal in 5 oder 10 Jahren passiert, der ist doppelt kompliziert für den Sportler selbst natürlich. Ja, da kann schon sein, dass jemand aus seinem gesamten bisherigen Leben herausfällt, wenn irgendein Sportmediziner oder ein Trainer mit 14, 15, 16 feststellt, die Pubertät oder was auch immer verändert deinen Körper so stark, dass es halt letztendlich für den wirklichen Durchbruch in den Bundeskader oder gar auf die internationale Ebene nicht reicht. Und die Familien kann das genauso heftig mitnehmen. Zum einen, weil plötzlich das mit dem Stolz nicht mehr klappt, den ich erwähnt habe, und zum anderen, weil man sich natürlich dann jetzt 3, 4, 8 Jahre eingelassen hat auf dieses völlig andere Leben und jetzt muss man irgendwie wieder ins Normale zurückfinden.
Da wird auch der sportliche Ehrgeiz der Eltern wahrscheinlich geweckt. Ja. Was haben Sie denn alles schon beobachtet? Mit Sicherheit auch viele Karrieren, die früh begonnen haben, wieder gescheitert sind. Was für Auswirkungen hatte das auf die Sportler und die Familien?
Ja, ich glaube, man darf da nicht vergessen, auch wenn eine Karriere scheitert. Also ich finde das Wort Scheitern dann immer so ein bisschen schwierig, weil man kann ja jetzt nicht einem 12-jährigen Kind sagen, ja, du wirst 2040 mal Olympiasieger. Also das weiß man ja nicht. Und da einem Kind schon eine Karriere irgendwie zu versprechen, ist extrem schwierig. Und ich finde, auch wenn man dann mit 16 sagt, du hast solche Wachstumsprobleme, der Sport, du kannst ja nicht mehr ausüben, dann war das ja bis dahin trotzdem ein toller Weg. Und ein Kind lernt Struktur, lernt so viel durch einen Leistungssport, was man dann halt im späteren Leben auch irgendwie einsetzen kann. Das darf man einfach nicht vergessen. Und ich habe schon viele Athleten dann kommen und gehen sehen. Das hört sich auch mal so ja, ein bisschen auch blöd an, der Spruch, aber die meisten, die haben dann einfach ihren Weg in einem anderen Beruf oder Zweig gefunden und sind glücklich. Und das ist das Wichtigste, irgendwie was zu finden, wo man eine Passion hat, wo man glücklich wird. Und wie gesagt, man lernt durch den Leistungssport so viel, dass man dann ins Berufsleben mitnehmen kann.
Auch Disziplin mit Sicherheit.
Ja, Disziplin, den eigenen Tag zu strukturieren. Das fängt ja schon an, wenn man morgens in die Schule geht und dann nachmittags Training hat, dann muss ich ja schon meine ganze Trainingssachen einpacken, muss vielleicht nochmal was einpacken zum Essen zwischendurch. Und dann, ja, weiß ich, okay, ich komme 18 Uhr heim, muss da noch Hausaufgaben machen, was für die Schule machen. Das ist ja wirklich mit ganz viel Struktur verbunden. Ja.
Wie geht es denn Kindern oder Jugendlichen, wenn sie merken, das, was mir vielleicht versprochen wurde, was ich mir selbst erhofft habe, ich komme da nicht weiter? Weil zu sagen, na, später das anzuschauen und sagen, ja, man hat ja doch einen guten Weg gefunden, das ist ja ein langer Prozess. Was passiert denn in der Zeit dazwischen?
Ja, wie schon gesagt, ich glaube, man darf niemand so einen Weg vorschreiben. Es muss so und so und so laufen, weil jeder Mensch ist individuell. Jeder Athlet reagiert auch anders auf Trainingsreize. Und da gehört meines Erachtens auch ein Trainer dazu, der das Wissen hat und der den Athleten auch dahingehend leitet und individuell auf den Athleten einfach eingehen kann. Und wie gesagt, es ist kein Weg in Stein gemeißelt. Es gibt ganz viele Wege, die nach Rom führen. Und klar, es gibt immer Höhen und Tiefen. Das auch einem Athleten bewusst zu machen, aus jeder schlechteren Situation, aus jedem Tief kann man auch wieder wachsen.
Mhm. Darf ich da was ergänzen?
Ja, gerne.
Was die Alina beschreibt, ist eigentlich schon Problemlösung. Also sie hat völlig recht. In den allermeisten Fällen klappt das ja auch im Spitzensport. Also die Leute werden entsprechend begleitet. Die haben letztendlich auch Horizonte über den reinen Sport hinaus. Spannend wird es eben bei den hoffentlich relativ wenigen Fällen, in denen das nicht klappt. Es gibt nun halt mal leider den Vater, der beim 8-jährigen Bub auf dem Fußballplatz glaubt, da ist der nächste Ronaldo auf der Spielfläche und entsprechend mit seinem ganzen Umfeld umgeht. Also da geht es ja dann auch um wirklich aggressives Verhalten von außen, von jenseits der Spiellinie. Und das sind dann auch hoffentlich die wenigen Fälle, bei denen es dann halt schon auch happig werden kann, wenn es wieder raus muss. Mhm. Und genau das ist es. Also Alina, wenn Sie nicht zufälligerweise in Anführungszeichen selber eine hervorragende Athletin wären, Sie wären geeignet für das Projekt. Ja, also
dann kommen wir das zu dem Projekt.
Für die Stelle.
Hilfe, dieses Kind hat Talent. Wie wollen Sie dort helfen mit dem Projekt?
Also ganz unmittelbar dadurch, und das finde ich toll, dass es gelungen ist, initiiert durch Kirche und Sport, also diesen Landesarbeitskreis der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, die Kirche davon zu überzeugen, dass ein 5-jähriges Projekt gestartet wird, das diesen Namen trägt, Hilfe, dieses Kind hat Talent, ausgestattet mit einer 50% Diakonstelle. Wir haben vor wenigen Wochen in einem Auswahlgremium die Stelle auch besetzt. Zurzeit gibt es aus arbeitsrechtlichen Gründen noch nicht die Möglichkeit, den Namen des künftigen Stelleninhabers zu nennen. Das geht jetzt im Januar 2025 los. Diese Person wird in unmittelbarer Umgebung des Olympiastützpunkts Stuttgart seinen Arbeitsplatz haben. Und das ist deswegen geschickt, weil der Olympiastützpunkt Stuttgart für Württemberg, und wir reden ja hier eben von der Evangelischen Landeskirche Württemberg und von unserem Arbeitskreis Kirche und Sport Württemberg.
Wie können Sie da helfen? Das ist noch wichtig.
Bitte?
Wie Sie da helfen können, ganz konkret.
Da ist jemand, der wird da sein, der wird zuhören, der wird sich Verbänden vorstellen, der wird die Player im Olympiastützpunkt, angefangen beim OSP-Leiter, einem Tim Lampfuß, kennenlernen, wird sozusagen ein Teil des Teams im OSP und von daher hoffentlich möglichst schnell hineingenommen in möglichst unmittelbare Kontakte zu diesen jungen Leuten. Und dann ist es so wie eigentlich in der gesamten Seelsorge, niemand wird gezwungen, zu seinem Pfarrer zu gehen, aber es gibt das Angebot. Man hat eine Stelle, an die man sich wenden kann. Und wir hoffen schon, dass wir neben der unmittelbaren Betreuung durch diesen Diakon schon auch Schlüssel oder Türen finden, mit denen wir dann Verbände und Leistungstrainingssysteme ein Stück weit öffnen können. Also einfach auch Trainern, Leistungssportreferenten sagen, hoppla, wenn ihr in eurem Verein, in eurem Verband einen in Anführungszeichen Problemfall habt, also irgendwo merkt, dass da jemand einfach wirklich psychisch unter Druck steht, letztendlich, und das ist für uns als Kirchenleute, ich bin zumindest bewusster evangelischer Christ, wichtig, seelsorgerlich betreut werden will, dann gibt es da jemanden, der das machen kann.
Was halten Sie von dem Projekt?
Ja, ich habe von dem Projekt, glaube Anfang des Jahres erfahren und habe da auch ein Interview dazu gegeben. Ich finde es cool, ich finde es richtig gut. Ich glaube, man muss dann proaktiver auf die Familien zugehen. Ich glaube, das könnte auch nochmal so ein Schlüssel sein, weil ganz oft denken die Familien ja, oder ja, mein Kind ist mega talentiert, das schafft den Durchbruch, und oft ist dann auch, denken die ja, andere haben Neid oder wollen nicht, dass das Kind so weit kommt. Ich glaube, dass was eine Hilfestellung sein könnte, ist, mit Eltern in Kontakt zu treten, deren Kinder schon die Bahn durchgemacht haben. Also ich weiß auch, dass meine Eltern viel erzählen könnten, und ich glaube auch, dass meine Eltern jetzt so offen wären und sagen würden, ja, wir holen uns Rat von anderen. Mhm. Weil sich unter Elternteilen auszutauschen, das ist das A und O. Und nicht Kinder, die in der gleichen Sportart oder im gleichen Verein sind, sondern Sportarten unspezifisch, über Vereine hinweg. Also nicht, dass jetzt Neid und Missgunst entsteht, sondern dass es irgendwie eine Gemeinsamkeit gibt.
Also, dass die Möglichkeit geschaffen wird, dass sich Eltern von Kindern, die in unterschiedlichen Sportarten tätig sind, austauschen können, weil sie ja, auch wenn es andere Grundvoraussetzungen sind, aber auch doch irgendwie was sehr Ähnliches durchmachen?
Ja, hundertprozentig. Weil Trainer kommen und gehen, Vereine kommen und gehen und Mitstreiter oder Trainingspartner, das ist alles immer ein Wechsel, aber was bleibt, ist die Familie. Und das war bei mir auch so, wenn es mir schlecht geht, dann ist der erste Anruf Mama oder Papa.
Ja. Glauben Sie denn, dass die Eltern oder auch die Sportlerinnen und Sportler offen sind für kirchliche Angebote?
Ja, ich denke schon. Ich glaube, wie gesagt, man darf nicht nur sagen, ja, die Möglichkeit gibt es so, das soll dahin plätschern lassen, sondern ich glaube, man muss da wirklich aktiv werden und sagen, dieses Angebot oder das Angebot vorstellen, was das alles beinhaltet. Und nicht nur sagen, wir müssen eine Seelsorge, sondern wir sind in einer Art Begleitung durch, also das Kind zum Erwachsenen führt oder zu einem Athleten hinführen und auf dem Weg zu, eine Art Begleiter.
Warum setzt sich dann die evangelische Kirche so sehr für die Sportler jetzt ein mit dem Projekt?
Na, also letztendlich, weil es schon seit 60 Jahren oder wie lange auch immer, wirklich regelmäßige Zusammenarbeit von Kirche und Sport gibt. Also dieser Landesarbeitskreis Kirche und Sport ist ein ganz, ganz alter, in Anführungszeichen, Arbeitskreis der evangelischen Landeskirche. Gibt es in Baden auch, gibt es eigentlich in ganz Deutschland. Begonnen hat das Ganze mal relativ flach, würde ich aus heutiger Sicht sagen, als es um die Frage geht, wem gehört der Sonntagvormittag? Also geht man da in Kirch oder auf den Fußballplatz? Da gab es ja noch ganz viele auch Jugendfußballspiele am Sonntagvormittag. Das ist durch im Wesentlichen. Wir haben uns dann, und da kann ich dann schon von mir hier reden, weil ich bin schon ziemlich lang mit in dem Arbeitskreis, wir haben uns dann auf so Fragen gestürzt, die ganz unmittelbar aus der christlichen Sozialethik kommen. Also letztendlich Fairness und eben auch die Durchbrechung von Fairness, also zum Beispiel Doping. Ja? Und insofern hat sich das immer mehr vertieft. Dieser Arbeitskreis Kirche und Sport ist in der Zwischenzeit ganz vielfältig aktiv. Da geht es um Inklusion durch Sport und Integration durch Sport. Da geht es um Projekte, die interreligiös angelegt sind. Wir werden nächstes Jahr ein zweites interreligiöses Sportfest haben, also wo wirklich Mannschaften, und zwar auch noch gemischt geschlechtliche Mannschaften christlichen, jüdischen und islamischen Glaubens miteinander und gegeneinander Fußball spielen, aber auch noch was anderes, damit das nicht immer bloß so ein Gekicke wird. Ganz viel und immer tiefer. Und irgendwann kam diese Idee auf, mal ein sehr bewusstes, sehr konkretes Angebot auch an die Sportler zu machen, die jetzt nicht unbedingt an dieser Schnittstelle, also an dieser gesellschaftspolitischen Schnittstelle von Kirche und Sport daheim sind. Also ich hoffe schon, als sage ich jetzt mal typischer Sportfunktionär, der ich ja auch bin, dass auch Menschen, die jetzt sich nicht besonders kirchennah empfinden, sagen, hoppala, das ist jetzt aber mal was, da kommt die Kirche wirklich ganz unmittelbar auf mich als dem Wettkampfsport zugewandter Mensch zu.
Ja. Wie wichtig würden Sie denn sagen, ist generell der Glaube im Sport?
Ja, extrem wichtig. Also es gibt, fängt ja schon an mit dem Aberglaube oder dass ja, jeder Athlet hat irgendwie so eine Masche, die er vor dem Wettkampf macht. Der eine kann nur das essen, der andere trägt immer das gleiche Oberteil oder so. Also es sind ja immer Rituale und Glaube. Und ich denke, als Sportler reicht es ja nicht irgendwie, was normal zu machen, sondern man muss ja irgendwie was überdurchschnittlich gut machen, um erfolgreich zu sein. Und dadurch, ja, da hilft Glaube auf jeden Fall. Ja.
Was würden Sie denn jungen Sportlern, die so auf dem Weg zur Profikarriere sind oder auch ihren Eltern noch mit auf den Weg geben?
Lockerheit, nie die Freude verlieren an dem, was man tut. Sport fängt an, wenn man irgendwas aus Freude und Leidenschaft tut und sich das immer erhalten und immer auch zwischendurch mal wieder lächeln und durchatmen und sich trau auf das einfach besinnen.
Und die Werte, die Sie vorhin angesprochen haben, das... Wann ist man was wert?
Genau, das eigene Wertesystem irgendwie kennenlernen und auch an die Eltern gerichtet, den Kindern vermitteln, du bist liebenswert, egal wie gut du jetzt da bist. Und sich auch nicht darauf versteifen, wie gut das Kind werden muss.
Vielen lieben Dank. Alles Gute weiterhin Dankeschön. Für Ihre Karriere bei Ihnen. Alles Gute für das Projekt. Hilfe, dieses Kind hat Talent. Seelsorge im Profisport. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.